Stelle, die Rebe und der Weinstock. Johannes 15 ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt, bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Aber das Zelt der Aufrichtigen blüht auf. Da ist ein Weg, der einen Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Sogar beim Lachen kann das Herz Kummer haben, und zuletzt wird aus Freude Traurigkeit. Von seinen Wegen wird sagt, wer abtrünnigen Herzens ist, und von dem, was in ihm ist, wird sagt, der gute Mensch. Der Einfältige glaubt jedem Wort, aber der Kluge achtet auf seinen Schritt. Der Weise fürchtet sich und meidet das Böse, aber der Tor braust auf und fühlt sich sicher. Leben zwischen Schein und Sein mit folgender Gliederung heute Morgen. Erstens meine Beziehung zu Gott und zu mir selbst. Zweitens meine Beziehung zum Nächsten. Und drittens meine Beziehung zu den Leidenden. Wie geht ein Christ mit Gefühlen um? Christlich, geistlich. Eine schwierige Frage. Doch das Wohlergehen von uns und von unserer Beziehung zu Mitmenschen hängt davon ab, wie wir mit Gefühlen umgehen, wie wir auch mit Leid umgehen. Und deswegen ist das auch eine grundlegende Frage. Und die gute Botschaft ist, dass wir als Christen ehrlich sein dürfen, auch im Umgang mit unseren Gefühlen, auch im Umgang mit uns selbst und mit den Nächsten. Zum Ersten, meine Beziehung zu Gott und zu mir selbst. Ich gehe jetzt auf die Verse ein, die ich gerade gelesen habe, Sprüche 14 von 10 bis 16. Vers 10 lesen wir: Das Herz kennt sein eigenes Leid und kein Fremder kann sich in seine Freude einmischen. Das heißt, nur das eigene Herz kennt das eigene Leid. Und kein Fremder kann sich da einmischen. Was bedeutet das nun im Umgang mit unseren Gefühlen? Sollen wir denn keine Freude und kein Leid teilen? Nun, das ist auch nicht biblisch. Römer 12 lesen wir, dass wir Leid tragen sollen mit denen, die Leid tragen, und uns freuen mit denen, die sich freuen, oder weinen mit den Weinenden. Sollen wir Gefühle vortäuschen oder sollen wir keine Gefühle zeigen? Wenn ich Gefühle zeige, bin ich da nicht ein Heuchler? Oder sollen wir nach der stoischen Philosophie leben, die gesagt hat, man muss apathisch leben? Was heißt das? Gerade gestern hatten wir darüber gesprochen. Das heißt, ohne Gefühle, so tun, als hätten wir keine Gefühle. Die Stoiker sagten, ja, ist alles Schicksal, du kannst eh nicht ändern, also geh mit deinen Gefühlen so um, als würden sie gar nicht existieren. Ist das christlich? Ich meine, nein. Unsere Gefühle sind Teil davon, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und sie gehören zu uns. Und sie sollen auch nicht geleugnet werden. Aber wir sollen lernen, richtig damit umgehen. Und wenn es nun heißt, in Vers 10, nur der eigene Mensch kennt seine Freude und sein Leid, dann heißt das nicht, dass wir unsere Gefühle nicht mitteilen sollen. Das bedeutet aber, dass der andere mich nur dann verstehen kann, wenn ich mich mitteile. Wenn ich ehrlich bin. Nicht nach dem Motto, wie ich früher mal zufällig, als ich unterwegs war, im Radio gehört habe, ein Lied. Auch wenn das Herz dir bricht, zeig ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen. Wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen. Nach diesem Motto leben halt leider unbewusst sicher sehr viele Menschen und vielleicht auch manchmal wir als Christen. Nun zeigt uns der Vers 13, wer spricht davon, dass das Herz unglücklich sein kann, selbst wenn man ein lachendes Gesicht hat. Man kann also lächeln, man kann glücklich aussehen. Und manche Leute sind ja neidisch und sagen, der ist immer so glücklich. Nicht alle sind immer so glücklich, die so ein lachendes Gesicht zeigen. Also man kann ein lachendes Gesicht zeigen und tief unglücklich sein. Das habe ich selbst manchmal schon erlebt. Je mehr ich gelacht habe, desto unglücklicher war ich im Herzen und fühlte mich leer. Und da kommt man zum Gottesdienst und da muss man dann natürlich geistlich sich zeigen. Und da fragt man, wie geht's? Gut. Man hofft sehr, dass der andere nicht weiter nachfragt. Denn da müsste ich ja noch irgendwie ehrlich sein und sagen, ja, es geht mir nicht gut. Darf ich das sagen? Vor einem Gottesdienst. Darf ich das sagen? Nun, ich kenne auch Leute, wenn man kaum mit ihnen spricht, dann fangen die an, über ihr Leid zu sprechen. Und dann überlegt man sich, das nächste Mal will man ihnen wirklich begegnen. Die sich ständig nur um ihr eigenes Leid drehen und nicht darüber hinwegkommen. Ist auch schwierig. Aber die andere Frage ist, soll man dann das Gegenteil darlegen und einfach immer nur lächeln, egal wie es uns geht? Das Problem ist, dass wir dann ein Scheinleben führen. Und ein Scheinleben führt in die Sucht. Sucht kommt von Suchen. Und süchtig wird, wer sucht, aber am falschen Ort. Wir fliehen die Sucht, Alkohol, aufputschende Musik kann auch süchtig machen, Rauchen, Bewegung beim Tanz können dazu dienen, dass man sich ablenkt. Sport übermäßig oder falsch. Oder auch Essen von Süßigkeiten und so weiter. Das kann alles dazu dienen, mit dieser inneren Leere umzugehen. Das Problem ist, dieser Hunger, dieser Durst im Herzen wird nicht gestillt. Weil das nur Gott tun kann. Und das führt in die Abhängigkeit. Und wir haben ein Scheinleben. Die befreiende Botschaft der Bibel ist, wir müssen nicht anders sein, als unser Herz ist. Und wir können nicht anders sein, als unser Herz ist. Was ist unser Herz? Hier geht es um das Herz. Und seit der Romantik denkt man sofort an die Gefühle, wenn man vom Herzen spricht. Aber in der Bibel ist das Herz viel, viel mehr. Das Herz ist der Kern des Menschen, der Sitz des Denkens, des Wollens, der Gefühle und des Handelns. Also wir können sagen, das Bewusste und das Unbewusste. hat seinen Sitz im Herzen nach der Bibel. Und das Problem des Menschen, auch der Gefühle, ist, dass das Herz des Menschen durch die Sünde von Gott abgefallen ist. Und deswegen ist der Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, inklusive seiner Gefühle, ist er irgendwie durcheinander geraten. Auch mit seiner ganzen Gefühlswelt. Das ist eine Folge der Sünde. Und wenn wir Christen werden, ist es leider nicht so, dass wir sofort geheilt sind, in jeder Hinsicht. Nun heißt es in Vers 13, die Freude endet in der Traurigkeit. Die Freude endet in der Traurigkeit, Vers 14, das abtrünnige Herz wird gesättigt von seinen eigenen Wegen. Das heißt, der Mensch sucht ohne Gott oder ohne den Weg, den Gott geht, sucht er die Fülle, sucht er seinen Hunger, seinen Durst zu stillen. Aber er wird irgendwann merken, das funktioniert nicht wirklich. Dann braucht man stärkere Drogen, Musik oder was immer das ist, wenn man merkt, das funktioniert nicht. Und dann wird das auch noch nicht funktionieren, man braucht noch mehr. Das ist ein großes Problem. Zuletzt führt es ihn in den Tod, lesen wir in Vers 12. Tod ist die Trennung von Gott. Das ist der Weg ohne Gott. Aber Gott sei Dank, es gibt einen anderen Weg. Das ist der Weg des Heils in Jesus Christus. Gott hat Jesus Christus auf diese Erde gesandt, um uns zu heilen. Vor allem, um die Sündenschuld wegzunehmen, unsere Beziehung zum Schöpfer zu heilen. Jesus ist an meiner und an deiner Stelle am Kreuz gestorben. Er ist für mich in den Tod gegangen, in die Trennung von Gott, damit ich mit Gott versöhnt werden kann. Das ist die frohe Botschaft. Wie viele ihn, Jesus aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten, Johannes 1,12 und 1. Johannes 1,9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, ich soll und darf dazu stehen, dass ich Sünder bin von Natur aus und das bekennen und Jesus Christus um Vergebung bitten und mein Herz aufnehmen. Nun lesen wir in Vers 14, der gute Mensch wird gesättigt von dem, was in ihm ist. Wer ist der gute Mensch? Der gute Mensch ist nicht der Mensch, der von sich aus einfach so eine gute Natur hat, wie wir manchmal sagen. Der hat halt so eine gute Natur. Nun, wir schauen nicht ins Herz des anderen. Deswegen denken, der hat so eine viel bessere Natur als ich. Nun, sondern das ist der Mensch, der von Gott erfüllt wird. Denn das Gute kommt von Gott. Jesus sagt, niemand ist gut außer Gott. Alles, was wir an Gutem haben, kommt von Gott. Das heißt, als Christen können wir ehrlich mit uns selbst und mit unseren Gefühlen umgehen, weil wir wissen, wir sind von Gott geliebt. Und wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufgenommen haben, sind wir geliebte Kinder Gottes. Inklusive mit unseren Gefühlen, die manchmal spinnen. Ja, gehört auch dazu. Zum Zweiten, meine Beziehung zu meinem Nächsten. Ich lese Vers 17 und dann Vers 29 und 30. Sprüche 14, Vers 17. Der Jähzornige begeht Narrheit und der Ränkeschmied wird gehasst. Vers 29, 30. Der Langmütige ist reich an Verständnis, aber der Jähzornige trägt Narrheit davon. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Wurmfraß in den Knochen ist die Leidenschaft. Wie sieht es in meiner Beziehung zu Mitmenschen, zum Ehepartner, zur Ehepartnerin, zu den Kindern, zu den Mitgeschwistern? Ja, manchmal wollen wir sie gerne verändern. Und das funktioniert nicht so richtig. Und dann werden wir frustriert. Wir wollen sie nach unserem Geschmack verändern. Und wenn es dann nicht klappt, dann werden wir ungeduldig und zornig. Und manchmal sogar bitter im Herzen. Wir werden bitter gegen den anderen, vielleicht sogar gegen Gott. Hier geht es in diesen Texten um zwei Grundhaltungen. Einerseits wird hier vom Jähzorn gesprochen und andererseits von der Langmut. Frage ist, was ist Jähzorn? Nun, ich möchte nicht das deutsche Wort erklären, aber die hebräischen Ausdrücke sind sehr interessant. Wörtlich heißt es kurz an Geist oder kurz an Zorn. Mit Zorn ist eigentlich die Nase gemeint, weil wenn man zornig ist, dann schnauft man so laut. Also wörtlich heißt die Nase mit den zwei Nasenlöchern. Das heißt also, der Weg bis zum Zorn ist nur sehr kurz. Das ist Jähzorn. Kurz angebunden, sagen wir. Kennen wir das nicht? Das Gegenteil von dem ist hier was? Vers 30. Ein gelassenes Herz. Ein gelassenes Herz. Langmut, können wir sagen. Was heißt Langmut? Langmut heißt wörtlich im Hebräischen wie auch im Griechischen, der Weg bis zum Zorn ist sehr weit. Im Griechischen heißt Makrothymia auch noch etwas, Thymia heißt Zorn, Wut oder auch Mut. Das heißt eben wie das deutsche Wort, man hat einen langen Mut. Beides geht Hand in Hand. Wenn ich einen langen Mut habe, den anderen zu ertragen, dann ist der Weg zum Zorn nicht so kurz. Dann ist er auch lang. Und hier haben wir Gott selbst als Vorbild. Denn im Alten Testament heißt immer wieder, ich bin langmütig und reich an Gnade. Ich bin langmütig, sagt Gott, und reich an Gnade. Nun lesen wir hier, der Jähzornige handelt töricht. Kennt man das nicht? Man wird zornig und handelt, ohne lange zu überlegen. Und nachher schämt man sich. Sag ich, Idiot. Hä? Obwohl wir ja das nicht denken sollten von uns, auch nicht vom Nächsten. Wie habe ich bloß so töricht gehandelt? Und man hat vielleicht sogar vieles kaputt gemacht. Wie ein Teller, den man kaputt schlägt und nicht so schnell wieder zurechtbasteln kann. Man hat in Bezug auf die Beziehung vieles kaputt gemacht. Warum werden wir manchmal so schnell zornig? Eine große Frage. Vielleicht stehen wir selbst zu stark im Zentrum. Vielleicht überlegen wir zu wenig, warum macht der andere das? Unser Grundproblem ist in der Beziehung, manchmal das so behaupten zu können, unser Grundproblem ist, dass wir ein Bild vom Nächsten haben. Ein Bild. Wir sollen uns kein Bildnis von Gott machen, aber wir machen uns gerne ein Bildnis von den Mitmenschen. Und dann beurteilen wir ihn falsch und werden schnell zornig. Wir haben vielleicht auch zu wenig Gottvertrauen, dass Gott diese Person ändern kann. Und zudem gibt es ja im Leben der Gläubigen kein Schicksal. Müssen wir uns ja auch bewusst sein. Sondern Gott lässt zu, dass diese Person mir begegnet und vielleicht will er sie gebrauchen, um mich zu verändern. Nicht damit ich sie verändere, sondern damit ich verändert werde. Damit ich geduldiger werde, damit ich lerne, gelassen zu sein, ein gelassenes Herz habe. Denn es heißt hier, das gelassene Herz ist heilsam für die Gebeine. Das heißt, es tut dem Körper gut. Es tut dem ganzen Leib gut, diese gelassene Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen. Es ist nicht unser Willkür überlassen, wie wir als Christen mit dem Zorn umgehen. Wir lesen Jakobus 1, Vers 19, 20. Ihr sollt wissen, schreibt Jakobus, meine lieben Geschwister, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Paulus schreibt in Epheser 4, 26, zürnt, aber sündigt nicht. Und lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Langmütig sein heißt nicht, einfach das Auge zu drücken, gleichgültig sein und alles übersehen. Dann bin ich langmütig, wenn der andere mir gleichgültig ist, nicht? Nein, da bin ich nicht langmütig, dann brauche ich keinen langen Mut, um ihn zu ertragen. Im Gegenteil. Heißt aber, dass ich versuche, ihn zu verstehen und zu überlegen, wie würde Gott hier vorgehen? Wie würde Jesus handeln? Von diesem gelassenen Herzen lesen wir auch anderswo, zum Beispiel im Prediger 10, Vers 4. Wenn der Zorn des Menschen gegen dich aufsteigt, wenn der Zorn des Herrschers, heißt es, gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Platz nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Gelassenheit verhindert große Sünden. Und Sprüche 19, Vers 11 heißt es, die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, an der Auflehnung vorüberzugehen. Sein Ruhm ist es, an der Auflehnung vorüberzugehen. Ach, wie könnten wir uns heute doch so aufregen über die so furchtbar gottlose Welt. Und nicht ohne Grund. Aber die Rache ist mein, sagt Gott, ich will vergelten. Deswegen sollen wir uns nicht rächen, sondern in Langmut ertragen. Das heißt also, die Langmut ist ein Prüfstein unserer Beziehung zu unserem Nächsten. So heißt es ja auch im Hohen Lied im 1. Korinther 13, Vers 5 und so weiter. Dass die Liebe eben langmütig ist. Komme zum dritten Punkt. Meine Beziehung zu den Leidenden. Ich lese Sprüche 14, Vers 20 bis 25 und noch Vers 31. Sprüche 14 von 20 bis 25. Selbst seinem Nächsten ist der Arme verhasst, aber die Freunde des Reichen sind zahlreich. Wer seinen Nächsten verachtet, sündigt, aber wohl dem, der sich über den Elenden erbarmt. Geh nicht irre alle, die Böses schmieden, aber Gnade und Treue erfahren die, die Gutes schmieden. Bei jeder Mühe ist Gewinn. Aber bloßes Gerede führt nur zum Mangel. Die Krone der Weisen ist ihr Reichtum. Die Narrheit der Toren ist nur Narrheit. Ein wahrhaftiger Zeuge ist Lebensretter. Wer aber Lügen vorbringt, ist lauter Betrug. Und Vers 31. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat, also den Schöpfer. Aber wer ihn ehrt, also Gott ehrt ihn, heißt es eigentlich wer sich über den Armen erbarmt. Wie sieht die Bibel Armut und Reichtum? Wenn man die Christen mal fragen würde, gäbe es dazu, wie fast zu jedem Thema, sehr unterschiedliche Ansichten. Aber fragen wir doch immer zuerst die Bibel. Was besagt die Bibel? Nun, die Bibel ist vielseitig, auch in dieser Beziehung. Warum? Weil der Mensch vielseitig ist. Die Bibel warnt einerseits die Reichen sehr, sehr ernsthaft, besonders im Jakobusbrief. Dort lesen Kapitel 2, Vers 6. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von den Motten zerfressen. Und Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 19, 20, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Nun, sind alle Reichen denn keine Christen? Hiob war sehr reich. Das war nicht das Problem. Abraham war reich und so weiter und so fort. Das Problem ist der Zugang des Menschen zum Reichtum. Wir lesen auf der anderen Seite in Sprüche 14, 24, die Krone der Weisen ist ihre Armut. Ja? Die Krone der Weisen ist nicht ihre Armut, sondern ihr Reichtum. Die Krone sind die Kinder nach den Sprüchen, das graue Haar, die prächtige oder tüchtige Frau und die Weisheit. Und dazu gehört auch der Reichtum an dieser Stelle. Gemeint ist der Segen Gottes, der in diesem Fall reich macht, zum Überfluss, damit man den Armen hilft. Das steht hier im Zentrum. Nicht damit man möglichst schnell reich wird, sondern damit man den Menschen helfen kann. Und auch an der SDA Basel leben wir von kleinen Spenden und von großen Spenden. Also von Menschen, die eben von Gott gesegnet wurden und die auch davon abgeben. Wir lesen Sprüche 21, Vers 10. Die Gedanken oder die Pläne des Fleißigen führe nur zum Gewinn, aber jeder, der hastig ist, erreicht nur Mangel. Wer also hastig reich werden will, erreicht nur Mangel. Vielleicht funktioniert das eine Weile, indem man andere unterdrückt und so weiter, dass man wirklich auch reicher wird, aber irgendwann funktioniert das nicht mehr. Nun, wie steht das mit der Armut? Vielleicht ist die Befreiungstheologie bekannt, die ja in dem Sinn nicht mehr so ein Hoch hat, aber sehr verbreitet ist. Afrika, Südamerika und Europa, überall. Wo eigentlich die Armen selig gepriesen werden. Also im Grunde genommen werden die Armen dort selig gepriesen. Und trotzdem wollen sie ja die Leute von der Armut unterdrücken, ist für mich ein bisschen Widerspruch. Da würde man sagen, also lasst uns alle arm werden, dann sind wir richtig selig. Und die Reichen verachten. Wir lesen in Sprüchen 10, Vers 22, der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Also wenn jetzt jemand Reichtum besitzt, soll er Gott dankbar sein dafür und eben auch abgeben. Das ist ein Segen. Und so haben viele schon viel Segen verbreitet. Es geht uns manchmal mit diesem Thema so, wie Paulus Römer 14 schreibt, in Bezug auf das Essen von Fleisch. Diejenigen, also es geht wohl um Koscheressen oder um das Götzenopferfleisch, diejenigen, die essen, also das mit gutem Gewissen. Die verachten die anderen, die das nicht können und wollen. Und diejenigen, die es nicht tun, die richten diejenigen, die es tun. So geht es uns manchmal auch mit der Armut. Diejenigen, die arm sind und die das als besonders fromm empfinden, die richten die Reichen, sagen, alle Reichen können nicht echte Christen sein. Und die gesegnet sind und reicher sind, die verachten die Armen und sagen, sie sind nicht recht gesegnet von Gott. Und tatsächlich kann Armut ein Fluch sein. Tatsächlich kann Armut ein Fluch sein. Also lesen wir nur die Sprüche. Aber, lesen wir die ganze Bibel, auch die Sprüche, sorgfältig im Kontext. Nicht jeder, der arm ist, steht unter dem Fluch Gottes. Manche Arme sind viel gesegneter als andere Reiche und innerlich viel glücklicher. Und vergessen nicht, wir nicht, was Jesus gesagt, wenn er dann auf dem Richterstuhl sitzt, Matthäus 25, 40, was ihr getan habt, einem von diesen geringsten Brüdern oder Schwestern. Damit sind nicht einfach alle Menschen gemeint als Geschwister, sondern hier offenbar besonders die Glaubensgeschwister. Das habt ihr mir getan. Und Jesus weiß, es wird immer Arme auch unter den Gläubigen geben. Und ich möchte noch aus Jesaja 58 zitieren, Vers 6 bis 8. Ich weiß, ich habe diesen Text auch früher schon mal in einer Predigt zitiert, aber es macht, glaube ich, nichts. Mal wieder erinnert wird. Im Kontext der messianischen Verheißungen, das heißt des kommenden Heils durch Jesus Christus, steht mitten in diesen Texten, in diesen Abschnitten dieser Text, Jesaja 58, Vers 6 bis 8. Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als frei zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Also in solchen Abschnitten konnte Jesus anknüpfen und das auf seine Zeit beziehen. Das heißt, es gibt auch nach dem Kommen Jesu in der Gemeinde Jesu Arme und Reiche. Aber lesen wir zum Beispiel 2. Korinther 8, wo es um die Sammlung für die Armen in Jerusalem geht, wo Paulus sagt, ihr habt euch zuerst Gott gegeben und dann uns, das heißt auch das Geld. Und es soll ein Ausgleich sein. Die jetzt Überfluss haben, sollen denen geben, die Mangel leiden. Darum lesen wir in Römer 15, Vers 7, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Verherrlichung Gottes. Wir sind auf einer Hochzeit, da haben wir uns sehr schön gekleidet und da kommt jemand mit armseligen Kleidern herein und wir schauen ihn an mit Verachtung. Nein, würden wir ja nicht tun. Aber es geschieht vielleicht doch unbewusst so schnell. Und vielleicht ist er aber viel glücklicher als ich mit meiner festlichen Kleidung. Vielleicht fährt er mit einem armseligen Fahrrad, ich habe ein schönes Auto. Veracht ihn. Nein, vielleicht ist er viel glücklicher als ich. Und noch mehr, als Christen dürfen wir einander annehmen, auch in dieser Hinsicht, und einander helfen. Wir sollen Bilder ablegen, die wir voneinander haben. Bilder, das sind Vorstellungen. falsche Vorstellung, sehr oft. Und wir sollen lernen, so heißt es im 2. Korinther 5, Vers 16, indirekt, wir sollen lernen, Menschen, Mitgeschwister, Glaubensgeschwister vom Kreuz her zu verstehen. Vom Kreuz Jesu. Menschen, die von der Vergebung leben. Und die echt sein dürfen vor Gott. Auch mit ihren Gefühlen. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Wir haben hier gelesen, dass niemand den Menschen wirklich versteht, was in seinem Herzen ist, nur das eigene Herz. Und es kann sein, dass wir lächeln, dass wir immer glücklich aussehen, aber im Herzen traurig sind. Es kann sein, dass wir versucht haben, das Leben zu genießen, weil wir innerlich die Leere fühlten, aber wir merken, je mehr wir irgendwie nach der Lust und Laune leben, desto weniger erfüllt unser Herz das. Desto mehr werden wir tief unglücklich und abhängig von diesen Lüsten, wie sie auch immer aussehen. Es gibt sehr unterschiedliche Lüste oder Süchte, weil man immer noch sucht. Und das ist die befreiende Botschaft. Gott hat uns geschaffen mit unseren Gefühlen. Unsere Gefühle sind durch die Sünde ins Wanken geraten und manchmal ziemlich durcheinander. Aber durch Jesus können sie und sollen sie geheilt werden. Obwohl wir sagen müssen, wir werden nie 100% hier auf Erden geheilt werden. Auch nicht in unserer Gefühlswelt. Wie wir auch immer noch an Krankheiten leiden, werden wir als Christen auch immer noch in der Gefühlswelt mitleiden. Mit der gefallenen Schöpfung. Es gehört dazu, dass wir das auch akzeptieren. Wir müssen uns nicht immer gut fühlen. Das soll man auch mal sehr deutlich sagen. Auch als Christen. Und wir können ehrlich dazu stehen. Wir müssen nicht Heuchler sein. Heuchler heißt im Griechischen wörtlich Schauspieler. Sondern wir können ehrlich sein. Und wir sollen offen sein und wir dürfen offen sein, Gottes Geist durch sein Wort auch da hineinzudringen, auch in unsere tiefste Gefühlswelt, um sie zu heilen. Öffnen wir uns für das Wirken Gottes. Das heißt schlussendlich, dass wir unsere Fülle von Gott suchen, bei Gott suchen durch Jesus Christus im Glauben, dass wir im Glauben gestärkt werden, verwurzelt im Wort Gottes. Und dass wir tief gegründet sind in Jesus Christus und von hier aus auch in der Beziehung zu Mitmenschen leben. Dass wir versuchen, den Henry und die Mart und so weiter als Menschen zu sehen, die von Jesus her leben, von der Vergebung her, dass ich nicht immer nur ein falsches Bild von ihnen habe und sie falsch beurteile, sondern dass ich versuche zu verstehen. Aber ich kann ja dich ja auch nur dann verstehen, wenn du mir sagst, wer du wirklich bist. Nicht, wenn du immer irgendein Theater spielst, sondern wenn du ehrlich bist. Und wir dürfen auch in Bezug auf die Armut und den Reichtum ehrlich sein und ganz auf den Segen Gottes hoffen und auch hier nicht die Fülle des Lebens im Reichtum suchen, sondern im Geben. Geben ist seliger als nehmen. Ein wichtiges Motto von Jesus her, wie Paulus das betont. So dürfen wir von Gott her in seiner Fülle leben und immer mehr auch geheilt werden, auch in der Gefühlswelt, und diese Fülle weitergeben. In der Beziehung zu den Mitgläubigen und Mitmenschen. Das ist Gottes Plan für uns. Lasst uns beten. Herr Jesus, am Kreuz hast du dein Leben hingegeben, bis in die Trennung von Gott, indem du die ganze Sündenschuld auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass du uns absolute Vergebung schenken willst, aber auch uns auch heilen willst, in der Gefühlswelt, im Denken, im Umgang miteinander, mit uns selbst, dass wir uns akzeptieren können, weil du uns angenommen hast, dass wir wissen, dass wir gut geschaffen worden sind von dir aus und dass gut ist, dass wir anders sind als andere, dass wir nicht so sein müssen wie andere, sondern dass du uns genau so gewollt hast, wie du uns geschaffen hast. Und dass du willst, dass wir so auch einander dienen. Schenke Gnade, dass wir diese Fülle immer wieder bei dir schöpfen und auch weitergeben. Amen.